EduCouch. Deutsch geht auf Weltreise. 11 Folgen, 11 Länder und 11 Geschichten.
Willkommen zurück auf der EduCouch. Mein Name ist Benjamin Heinz und ich sitze gerade remote der Kati gegenüber. Die sitzt gerade in Ostbelgien in Eupen. Und du warst ja vergangene Woche in Deutschland, weil du letzte Woche gemeinsam mit der Nationalmannschaft die WM-Quali klar gemacht habt. Wie hat sich's angefühlt? Und erstmal Glückwunsch.
Ja, vielen Dank. War natürlich ein überragendes Gefühl. Das war genau das, was wir uns vorgenommen hatten. Und dann hatten wir ja das entscheidende Spiel gegen Norwegen in Köln auch noch vor so einer tollen Kulisse. Das war einfach unglaublich. Für mich persönlich natürlich auch nochmal sehr besonders, weil es eben so nah an Belgien war und ja, die ganze Familie da war und auch viele Freunde. Und dass wir dann das WM-Ticket lösen konnten, das war einfach toll. Und ja, rundum einfach ein gelungener Abend.
Ja, das war auch richtig cool. Die Stimmung wirkte auch auf dem Fernseher. Das kam auch rüber. Es war echt cool. Freut mich sehr. Wann geht's denn zurück quasi aus der alten Heimat in deine neue Heimat nach Chicago? Und vielleicht auch nachgeschickt, wie ist das für dich eigentlich immer zwischen den, wenn du in Deutschland warst, wieder zurückzukommen zwischen den Sprachen, aber auch den Kulturen?
Also wir haben jetzt noch ein paar Tage frei, weil wir weil die Liga aktuell auch gerade pausiert für ein paar Tage. Von daher haben wir auch ein paar Tage frei bekommen. Auch gerade die jetzt mit den Nationalmannschaften unterwegs waren, haben nochmal ein bisschen länger frei. Ich werde am 20. wieder zurückfliegen, 20. Juni. Und ja, dann geht's da wieder mit dem normalen Alltag weiter. Jetzt genieße ich erstmal die Zeit bei Familie und Freunden noch hier. Und es ist natürlich immer eine Umstellung, vor allen Dingen auch, was die Sprache betrifft. In Amerika natürlich spreche ich die ganze Zeit nur Englisch. Wir haben auch niemanden, der irgendwie Deutsch spricht in der Mannschaft. Ich versuche natürlich das ein oder andere Wort immer schon noch beizubringen, aber es ist natürlich nicht dasselbe, als wenn man natürlich auf seiner Muttersprache sich unterhält. Von daher ist es da immer schon auch immer wieder eine Umstellung, dann auch natürlich, wenn ich jetzt mit der Nationalmannschaft unterwegs bin, da auch vor allen Dingen Kommandos auf dem Platz wieder auf Deutsch zu geben, ist anders, ist ungewohnt, aber man kommt dann doch schnell wieder auch rein.
Ja, das ist total spannend. Wir sind auch schon mitten im Thema, weil der Podcast hat ja das Thema Sprache so als Hauptelement und wir haben immer so eine Anstoßfrage und die Frage ist eigentlich bei jedem gleich, welche Rolle spielt Sprache in deinem Leben? Und du hast es ja schon irgendwie angerissen, du bist gerade in Chicago und kommst aber eigentlich aus dem mehrsprachigen Belgien, also oder aus Ostbelgien, da wird ja auch Deutsch gesprochen, aber auch Französisch und Flämisch wahrscheinlich auch. Vielleicht nochmal, welche Rolle spielt denn ganz allgemein das Thema Sprache in deinem Leben?
Ja, eigentlich schon von Kind auf eine sehr, sehr große Rolle. Wie du gerade schon gesagt hast, spricht man in Belgien eben drei Sprachen und damit bin ich natürlich auch aufgewachsen. Wir zu Hause haben überwiegend Deutsch gesprochen, in der Schule eben Deutsch und Französisch. Also ich hatte Lehrer, die dann vielleicht auch kein Deutsch sprachen. Dann hatte ich dann beispielsweise mal ein Fach wie Mathematik auch auf Französisch. Dasselbe ist natürlich, wenn man hier ins Geschäft geht, entweder sprechen die Menschen Deutsch oder Französisch und man muss sich natürlich dementsprechend auch immer anpassen. Flämisch, wie das bei uns auch heißt, habe ich jetzt in der Schule 2 Jahre gelernt. Spricht man hier im Gebiet eher weniger, aber auch da hatte ich teilweise Freundinnen, wo zum Beispiel das Elternteil oder ein Elternteil komplett nur Flämisch sprach. Also ja, Sprachen war schon immer bei mir ein Riesenthema, deswegen wollte ich auch damals Dolmetscherin werden. Hatte damals aber tatsächlich Angst, ins Ausland zu gehen und ich wusste, wenn ich eben eine Fremdsprache noch dazu lernen möchte, werde ich da eben nicht drum rumkommen. Und das hat mich eigentlich davon abgehalten, Dolmetscherin zu werden. Dass ich irgendwann mal in Amerika wie jetzt landen werde, konnte ich mir damals einfach noch nicht vorstellen. Also hätte ich vielleicht auch diesen Weg einschlagen können, aber ist anders gekommen. Und ja, jetzt natürlich dann auch, vor allen Dingen, als ich in Frankfurt gespielt habe, das war meine zweite Profistation, hatten wir auch viele ausländische Spielerinnen, wo man dann auch vor allen Dingen Englisch sprechen musste, weil die Spielerinnen dann auch oft noch kein Deutsch sprachen. Von daher, ja, bin ich mit vielen Sprachen eigentlich groß geworden. Und jetzt auch in Amerika ist es auch nicht anders. Da haben wir auch Spielerinnen, die beispielsweise kein Englisch sprechen, die vor allen Dingen dann Spanisch sprechen, wo wir jetzt auch insgesamt in der Mannschaft sehr gewillt sind, Spanisch zu lernen. Wir haben alle Duolingo oder Bubble als App, wo wir dann versuchen, eben unsere Mitspielerinnen auch auf dieser Ebene zu verstehen. Und ja, ich finde es total spannend. Ich persönlich hab Sprachen sehr gerne, lerne gerne neue Sprachen. Von daher kommt mir das eigentlich alles sehr gelegen.
Also du bist wirklich die perfekte Gästin dafür. Also wirklich Profi. Wie viele Sprachen sprichst du denn jetzt eigentlich aktuell?
Also ich finde es immer schwierig zu sagen, also wie gut man es wirklich auch spricht. Natürlich, Deutsch ist meine Muttersprache. Mit Französisch bin ich groß geworden, spreche es aber eigentlich, seitdem ich in Belgien nicht mehr lebe. Und das ist ja jetzt schon über 15 Jahre nicht mehr, sehr, sehr selten. Deswegen... Ich würde sagen, wenn ich irgendwo jetzt wäre, wo wirklich Französisch gesprochen wird und wo ich es auch ständig höre und sprechen muss, würde ich schnell auch wieder reinkommen. Also Französisch auf jeden Fall dazu. Holländisch hatte ich auch in Wolfsburg viele Mitspielerinnen, wo ich das Ganze dann nochmal auffrischen konnte. Da würde ich auch sagen, habe ich zumindest die Basics noch drin. Klar, Englisch aktuell. Und ein bisschen Spanisch.
Also ich komme auf 5, genau, glaube ich, und ich mich nicht verzählt
habe. Ja, ich habe auch gerade unterm Tisch noch so mitgezählt. Ja, würde sagen, ungefähr 5 Sprachen, ja.
Respekt. Also wir sind jetzt bei, waren gerade in Eupen. Jetzt würde ich mal quasi in deinen aktuellen Alltag in Amerika mal rüber wechseln. Wo sprichst du da eigentlich noch Deutsch? Also wahrscheinlich fast gar nicht mehr, oder?
Also in Amerika selber gar nicht, außer wenn ich natürlich nach Hause telefoniere. Ich habe allerdings deutsche Freunde gefunden, auch in Amerika außerhalb des Fußballs. Die haben jetzt mit Fußball gar nichts zu tun. Da spreche ich dann natürlich auch Deutsch, aber ansonsten, ja, mein Alltag besteht eigentlich ausschließlich aus Englisch.
Und wenn du jetzt auf dem Platz stehst und der Schiri verpfeift dich total, fluchst du dann schon auf Englisch oder machst du das dann noch auf Deutsch?
Da muss ich ehrlich gestehen, dass ich das auf Deutsch mache. Also generell, wenn ich mich ärgere auf dem Platz, dann lasse ich das in deutscher Sprache raus. A, weil ich da natürlich das einfach noch mehr gewohnt bin und mich noch mal besser ausdrücken kann. Und B, gerade was die Schiedsrichter betrifft, bin ich dann vielleicht auch mal froh, wenn sie es nicht verstehen, was ich sage.
Sie haben das jetzt quasi einen Sprachhack auf dem Feld.
Genau. Nicht, dass ich jetzt super abfällig was sagen würde, aber man weiß ja nie. Manchmal sind sie ja auch sehr pingelig und dann reicht schon so das kleinste Schimpfwort. Von daher möchte ich da nichts riskieren und drück mich dann lieber in Deutsch aus.
Und beim Torjubel, also wenn das der entscheidende Ausgleich fällt von dir oder von der Kollegin, dann auch wahrscheinlich eher auf Deutsch.
Ist bisher noch nicht passiert. Ich weiß gar nicht, ob man so viel redet beim Torjubel.
Ja, stimmt. Wahrscheinlich schreit man vielleicht. Aber
kommt wahrscheinlich auch drauf an, wie ich mich gerade fühle und wonach mir gerade ist.
Und wenn du jetzt in der Kabine bist, du hast es ja schon angesprochen, wahrscheinlich sind, du meinst, viele sprachig, spanisch sprechende Kolleginnen hast du da mit in der Kabine, aber wahrscheinlich auch englisch sprechende. Was gibt es so, also die gemeinsame Sprache in der Kabine ist dann wahrscheinlich Englisch, schätze ich mal?
Genau, überwiegend Englisch. Wir haben mehrere Spielerinnen, die auch Spanisch sprechen. Und also ich würde beide Sprachen sagen, aber überwiegend eher noch, also das Amerikanische bzw. Englische, das überwiegt auf jeden Fall.
Bringt ihr euch gegenseitig die Fremdsprachen bei oder ist Sprache ein Thema in der Kabine?
Tatsächlich. Vor allen Dingen aber auch bei den Physiotherapeuten, die sind sehr gewillt, auch andere Sprachen zu lernen. Und ich habe zum Beispiel 2 Physiotherapeuten, die wirklich Deutsch sprechen wollen oder es lernen wollen. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir jeden Tag ein neues Wort dazu lernen. Da muss ich auch sagen, sind sie sehr konsequent. Und selbst wenn ich es mal vergesse, fragen sie immer, okay, welches Wort lernen wir heute? Wir haben die Zahlen schon durch. Und das macht einfach Spaß. Und in der Kabine ist es ähnlich. Wie gesagt, manchmal baue ich noch das ein oder andere deutsche Wort ein, gerade auch beim Fluchen. Scheiße rutscht mir leider immer noch raus. Aber dieses Wort mögen die Amerikaner sehr, sehr gerne. Und ich finde es auch immer sehr lustig, wenn sie das auch übernehmen.
Das klingt total witzig. Sag mal, wie ist es? Du studierst ja nebenher auch Bildungswissenschaften. Das sind wir eigentlich auch wieder bei der Edu-Couch, also beim Bildungspodcast. Wie funktioniert das generell so zwischen der Profikarriere und dem Studium? Das stelle ich mir irgendwie auch hart vor, weil ich meine, ihr habt ja auch nicht so regelmäßigen Alltag, dass man da jetzt irgendwie immer das Lernen und Vorlesungen einbauen kann. Das stelle ich mir schwierig vor.
Ja, das Gute ist, dass es ein Fernstudium ist, dass ich eben auch flexibel bin. Ich würde sagen, Die Hauptphase habe ich zum Glück hinter mir. Also ich habe alle Prüfungen abgeschlossen. Das war schon immer noch sehr stressig, aber das habe ich vor allen Dingen dann auch machen können, als ich noch in Deutschland war. Wir hatten dann verschiedene Standorte, an denen ich dann eben meine Prüfungen schreiben konnte. Aber klar, man musste sich natürlich ja gut die Zeit gut einplanen. Meistens war es dann eben zwischen Einheiten, dass man sich wirklich hinsetzen musste und jeden Tag eben wissen, was für die Uni machen musste. Diesen Teil habe ich zum Glück jetzt hinter mir. Ich muss noch die Abschlussarbeit schreiben, die Bachelorarbeit schreiben. Da tue ich mir jetzt gerade ein bisschen schwer, weil man da wirklich dann über mehrere Wochen hinweg noch konsequenter sein muss als mit den Prüfungen. Aber ich werde das auf jeden Fall eines Tages noch beenden. Aber ja, klar. Also es erfordert natürlich auch einiges an Disziplin und gutes Zeitmanagement.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe mir auch gedacht, so Bildungswissenschaften, hast du da irgendwie einen anderen Blick jetzt auf deine Coaches irgendwie? Also weil du ja quasi das ja auch so ein bisschen lernst. Hat man dann einen anderen Blick auf die eigenen Trainer und Trainerinnen?
Also ich glaube schon, dass das natürlich auch noch geholfen hat, das einfach so theoretisch vielleicht manche Dinge noch zu erklären. Grundsätzlich interessiere ich mich aber generell auch um Menschen und Psychologie, ist ja auch ein Teil von Bildungswissenschaften und lese dazu auch einige Bücher. Von daher glaube ich, dass mir das auf jeden Fall auch hilft. Und ich glaube, ja, es ist grundsätzlich nicht schlecht, wenn man als Spielerin dann auch vielleicht nochmal die andere Seite, gerade der Trainer, einnehmen kann, um viele Dinge einfach nochmal besser zu verstehen oder nachvollziehen zu können. Auf jeden Fall, ja.
Und ich meine, die Frage hast du wahrscheinlich auch schon öfters gehört, aber was, wenn du jetzt Bildungswissenschaften studiert hast, was möchtest du denn nach deiner quasi Fußball-Profikarriere machen? Wirst du dann quasi eine Kollegin von mir, wirst du dann auch in der Bildungsbranche arbeiten oder ist das dein Ziel?
Also mein Traum wäre es natürlich, mein Studium mit dem Fußball zu verbinden. Mhm. Also ich kann mir gerade aktuell gar nicht vorstellen, so gar nicht mehr mit Fußball irgendwie in Kontakt zu sein. Von daher ist das so meine grobe Vorstellung. Ja, wenn das irgendwie möglich wäre, weiß nicht, in irgendeinem Verein zu arbeiten, wo man dann eben ja Jugendlichen oder ja Kindern den richtigen Weg weisen kann, plus dann eben so die bildungswissenschaftliche Seite noch mit einfließen zu lassen, das wäre eigentlich perfekt. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, spannend. Ich bin gespannt. Ich werde es verfolgen, ja. Wohin die Reise geht.
Halbzeit auf der EduCouch. Diese Staffel entsteht in Kooperation mit Cornelsen und dem Goethe-Institut USA. Danke an die Partner, die unsere Reise durch 11 Länder möglich machen. Halbzeit, Ende.
Wir haben immer eine rote Karte, dürft ihr vergeben, also die vergeben wir nicht, sondern du darfst sie vergeben als Gast. Wenn du jetzt eine rote Karte vergeben würdest an einen, sagen wir mal, ein Klischee, du kannst dir selber aussuchen gegen irgendwas, was dich tierisch nervt. Wo würdest du die rote Karte geben?
Also spontan fällt mir jetzt gerade einfach dieser Hass im Internet ein, dass Leute einfach anonym irgendwelche blöden Kommentare ablassen können, die andere Menschen in erster Linie verletzen sollen. Dem würde ich auf jeden Fall eine rote Karte geben. Und ich glaube, gerade in der aktuellen Zeit wird es immer schlimmer oder ist auch sehr präsent, das Thema. Und ich glaube, man kann nicht genug darauf hinweisen, um hoffentlich das irgendwann mal ein bisschen zu reduzieren oder sogar zu stoppen.
Ja, absolut. Gibt es auch irgendwie Klischees gegenüber dem Frauenfußball, die dich nerven? Oder hast du das Gefühl, das heißt in den letzten Jahren weniger geworden? Also ich habe das Gefühl, zumindest ist Frauenfußball auf jeden Fall mehr, also zumindest deutlich mehr im Mainstream angekommen, als es noch vor Jahren war. Aber gibt es da immer noch so hartnäckige Klischees, die dich nerven?
Ja, definitiv. Also die liest man immer wieder. Ich glaube auch, dass es weniger geworden ist. Aber trotzdem hat man dann immer noch diese typischen Sprüche wie, ja, keine Ahnung, ach, die sind so schlecht, die würden gegen eine U15-Jungs-Mannschaft 20-0 verlieren. Also das sind so, ich weiß nicht, das sind so Standardsprüche mittlerweile, wo ich mir dann auch so denke, ach, ist es irgendwie, wie soll ich sagen, kann man das eigentlich ernst nehmen oder ist es jetzt einfach übernommen und unreflektiert ins Internet wieder gesetzt? Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es weniger geworden und ich meine, es gibt ja mittlerweile auch wirklich sehr schöne und ansehnliche Spiele und ich meine, die Zuschauerzahlen sprechen ja auch für sich. Also ja, ich meine, wir haben ja jetzt auch wieder vor über 30.000 Zuschauern in Köln gespielt. Das ist alles andere als selbstverständlich. Aber das zeigt natürlich auch, dass das Interesse trotzdem steigt, aber ja, trotzdem gibt es immer noch andere Meinungen, was grundsätzlich okay ist, aber bitte bleibt dann auch bei der Wahrheit.
Ich meine, wir kommen jetzt mal wieder zu einem positiven Thema. Ich wollte nur sagen, ich meine, es gibt auch andere Vereine, die ja quasi, wo die Frauen inzwischen auch in dem Hauptstadion spielen und nicht mehr quasi in einer anderen Spielstätte. Genau, aber wir kommen mal zu einem positiven Thema, zu der Elfmeter-Runde, wo du dich relativ schnell entscheiden musst und keine ausweichend schnelle Antworten. Und wir fangen mal an mit der ersten Frage. Karneval oder Fasching?
Definitiv Karneval.
Und belgische oder amerikanische Pommes?
Belgische Pommes. Belgische Fritten, muss ich auch sagen.
Klar, sie heißen ja nicht dörtlich Pommes, genau. Belgische Fritten. Und welches Essen vermisst du am meisten in der USA?
Gutes Brot.
Mhm. Und gibt es ein lieblingsdeutsches Wort, was du hast?
Ich nenne jetzt das, was ich am meisten eigentlich gebrauche, und das ist genau.
In welcher Sprache träumst du?
Überwiegend Deutsch.
Aber es passiert schon manchmal, dass du dann auf Englisch träumst oder so Mischmasch wahrscheinlich, oder?
Manchmal schon. Wenn ich natürlich von meinen amerikanischen Freunden oder Mitspielerinnen träume, dann sind die Unterhaltungen schon mal auch auf Englisch natürlich, ja.
Und Schlager oder Deutschrap?
Schlager.
Welchen Schlager? Darf man das verraten?
Alles.
Alles.
Alles. Die komplette Liste, ja.
Und in welcher Sprache bist du am witzigsten?
Ich glaube Deutsch. Also ich versuche es in Englisch. Manchmal, glaube ich, kommt es ganz gut an. Aber manchmal habe ich dann auch Witze im Kopf und dann fällt es mir schwer, die zu übersetzen. Und dann ist der Moment auch schon wieder vorbei. Also würde ich Deutsch sagen.
Und hungry oder humble?
Humble.
Und was erklärt Deutschland in einem Wort? Das ist das Letzte.
Deutschland in einem Wort, strukturiert.
Ja, spannend. Und bevor wir in die Nachspielzeit gehen, neigen uns zum Ende. Ich weiß nicht, du verfolgst wahrscheinlich auch die Fußballweltmeisterschaft der Männer jetzt, oder?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Mit der Gefahr, dass die Frage natürlich schnell altert, wenn man natürlich jetzt im Podcast ist und 4 Wochen hört. Aber was ist dein Tipp? Wer wird Weltmeister?
Ich hoffe sehr Deutschland, aber leider ist die Konkurrenz sehr groß und ja, wahrscheinlich ist auch Frankreich ein Top-Favorit. Oder mein Top-Favorit.
Danke. Frankreich vor Deutschland, aber Deutschland wäre schön, okay. Und genau. Was ist mit deinen belgischen Kolleginnen und Kollegen, also quasi die Nachbarnland?
Drücke ich natürlich auch die Daumen und immer wieder für eine Überraschung auch gut. Aber ich glaube, für den Titel wird es nicht reichen.
Du hast dich ja damals für die deutsche Nationalmannschaft entschieden. Du hättest ja auch für die belgische sozusagen antreten können. Wie kam es dazu, dass du für die deutsche antreten wolltest?
Genau, also meine Mutter ist Belgierin, mein Vater ist Deutscher. Und deswegen war eben das auch möglich, weil ich beide Staatsangehörigkeiten habe. Und ja, ich habe halt damals in Belgien hatten wir auch deutsches Fernsehen. Und da vor allen Dingen habe ich dann immer die deutsche Frauennationalmannschaft im Fernsehen gesehen und hatte dadurch dann halt eben auch einen Bezug dazu. Und in Belgien war der Frauenfußball leider noch nicht ganz so weit entwickelt. Und deswegen gab es da auch keine Spiele der Frauennationalmannschaft im Fernsehen. Und ich glaube, dass das einfach auch so ausschlaggebend war, warum ich eben dann mir das besser vorstellen konnte, für Deutschland zu spielen. Und deswegen habe ich Belgien damals auch abgesagt.
Ja, okay. Ja, spannend. Genau. Ich meine, und das hat sehr gut für die Nationalmannschaftskarriere. Die läuft ja super, also bisher.
Ja, also bisher habe ich es noch nicht bereut.
Ich drücke auch weiterhin die Daumen. Wir haben noch 2 letzte Fragen. Eine ernsthafte und am Schluss noch eine witzige. Wir fangen mit der ernsthaften an, damit wir lustig enden.
Sehr gerne.
Du jonglierst ja jetzt, ist ja auch klar geworden, eigentlich schon seit Jahren mit Sprachen und mit Ländern und auch mit unterschiedlichsten Rollen eigentlich. Ist das für dich eigentlich inzwischen ein Normalzustand oder ist es schon auch richtig Arbeit immer noch heute?
Die Sprachen zu wechseln oder was meinst du?
Genau, also dadurch, dass du ja schon wirklich ständig, also du wechselst zwischen Deutschland und der USA und jetzt bist du in der USA wieder und du musst ja auch irgendwie Spanisch sprechen und du musst Englisch sprechen und bist nicht in deiner Muttersprache unterwegs. Ist das für dich inzwischen so eigentlich so ein Normalzustand oder würdest du schon sagen, das ist immer noch richtig Arbeit?
Also auf jeden Fall Normalzustand, weil man es einfach gewohnt ist, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das keine Arbeit ist, in Anführungszeichen. Ich merke dann, wenn ich jetzt zum Beispiel eben aus Amerika nach Deutschland geflogen bin, jetzt mit der Nationalmannschaft unterwegs war, die ersten Tage auf dem Platz, war es tatsächlich schwierig, wieder die deutschen Wörter zu benutzen. Nicht, dass mir die nicht mehr eingefallen sind, also so schlimm ist es nicht, aber trotzdem ist es einfach auch eine Gewohnheit. Und wenn du tagtäglich über Monate hinweg ständig dieselben Wörter benutzt für bestimmte Aktionen auf dem Platz, dann ist es trotzdem eine Umstellung, wenn man das eben jetzt auf einer anderen Sprache wieder machen muss. Das habe ich tatsächlich auch mit meinen anderen Teamkollegen besprochen, die auch im Ausland sind, wo wir dann schon uns vorgenommen haben, ach, wir könnten ja eigentlich auch das weiter in Englisch machen, weil wir um mich herum, zum Beispiel links Rebecca Knack, auch in England spielt oder auch Silke Nisken, auch in London, da haben wir schon Scherze gemacht, dass wir eigentlich auf Englisch reden könnten, haben es aber dann nicht durchgezogen. genau, also das ist auf jeden Fall dann immer wieder eine Umstellung, das einfach dann oder dann wieder zu switchen. Dasselbe war aber auch, wenn ich früher noch in Deutschland gespielt habe und dann nach Belgien gegangen bin. Und wenn ich dann in Belgien eher mit deutschem Akzent geredet habe, konnte ich mir hier immer was anhören. Und andersrum, wenn ich ein paar Wochen in Belgien war und wieder nach Deutschland gegangen bin, hatte ich diesen belgischen Akzent noch mehr als sonst auch noch drin und konnte mir auf der anderen Seite wieder was anhören. Also es ist immer schon noch eine Umstellung. Trotzdem für mich mittlerweile normal, weil ich es nicht anders kenne. Aber ja, man muss schon konzentriert bleiben, aber das hält einen natürlich auch fit.
Das ist mir gerade eingefallen, gibt es eigentlich so Hauptunterschiede quasi auch quasi wirklich beim Fußball, dass man sagt, weil du meinst jetzt sprachlich, aber jetzt im Sinne von auch bei quasi als deinem Beruf als Profifußballer, gibt es da Unterschiede, wo du sagst, da muss man sich irgendwie umstellen, weil es doch ein bisschen anders ist, der amerikanische Fußball, oder ist es anders oder ist es quasi universell?
Ja, das ist auch interessant, weil wir hatten, mir ist gerade eine Marie Müller noch eingefallen, die ja auch rechts gespielt hat und ja auch momentan in Amerika spielt. Wir hatten tatsächlich auch eine Situation, da ging es halt darum, dass man durchschiebt, dass der Außenverteidiger rausschiebt und man als Innenverteidiger oder die Kette halt nachschiebt. Und natürlich gibt es in Deutsch das Wort schiebt durch, aber irgendwie gefühlt dauert das ein bisschen zu lang. In Amerika sagt man halt Shift und das ging halt viel schneller. Also ich glaube grundsätzlich natürlich existieren die Wörter jeweils in der Sprache, aber in manchen Sprachen oder jetzt in dem Fall ist es dann in Englisch kürzer und einfacher. Und dann würde man vielleicht lieber eher auch dann das englische Wort benutzen.
Jetzt sind wir mitten im Thema quasi Sprache wieder. Und das ist meine letzte Frage. Fällt dir eine Sprachpanne ein in Amerika, die dir passiert ist, wo du sagst, davon muss die Welt erfahren?
Also mein absoluter Favorit ist auf jeden Fall, also eines oder in den ersten Wochen, als ich in Amerika war, habe ich, wenn die Leute mir was erklärt haben oder erzählt haben, habe ich trotzdem immer noch ach so gesagt. Ne, ja, gut, die wussten natürlich in dem Moment gar nicht, was ich sage, aber das war natürlich auch noch so drin. Und ja, ich habe das einfach nicht abgestellt und dachte immer, ach so. Und dann haben sie mir später irgendwann erzählt, dass sie immer verstanden haben, dass ich asshole sage. Ich bin froh, dass ich irgendwann aufklären konnte. Ist natürlich nicht so gut, wenn du gerade neu bist in einem Land, die Leute dich nicht kennen. Und die Leute denken, dass ich da die ganze Zeit ein derartiges Schimpfwort sage. Oder wie auch immer ich es bezeichnen soll. Aber das ist eines meiner Favoriten, wo ich gemerkt habe, ja, man muss dann doch ein bisschen aufpassen, was man sagt.
Das gefällt mir sehr gut. Ich werde es nicht wiederholen. Aber ich finde es einmalig. Sehr, vielen Dank für die Anekdote. Und vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich hätte noch deutlich mehr Fragen mitstellen können, aber wir bleiben immer in einem kurzen 25-Minuten-Rahmen. Ich danke dir und danke, dass du dir Zeit genommen hast und wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
Ja, vielen Dank. Danke auch für die Einladung.